Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayreuth, guten Morgen. Auf vielen Frühstückstischen standen oder stehen heute Morgen Blumen und Pralinen. Viele Menschen begehen den Valentinstag. Wir fragen uns bei Tag für Tag, funktioniert der Valentinstag eigentlich wie ein religiöses Ritual und haben Blumen oder verliebte Blicke noch irgendwas zu tun mit dem heiligen Valentin? Neben dem Pralinenkasten öffnen wir auch gleich den Zettelkasten. Dokumente, die den Gottesnamen enthalten, dürfen im Judentum nicht weggeworfen werden. Man gibt sie in eine sogenannte Genisa. Das kann ein großes Depot sein oder auch ein weniger großer Pappkarton. Mehr darüber gleich bei Tag für Tag. Wer für heute Abend einen Tisch in einem schicken Restaurant buchen möchte, der könnte Schwierigkeiten haben, denn schön essen gehen wollen heute viele Paare. Der Valentinstag ist in Deutschland populär geworden. Die meisten Menschen, die den Tag begehen, denken eher nicht an den heiligen Valentin oder die heiligen Valentine, denn es gibt mehrere davon, aber dazu mehr gleich. Viele Säkulare denken bei Weihnachten ja auch nicht an Jesu Geburt, sondern eher an Geschenke und Familie. Ich bin jetzt mit Professor Theresa Heimerl verbunden, katholische Theologin und Religionswissenschaftlerin an der Uni Graz. Guten Morgen, Frau Heimerl.
Guten Morgen, hallo.
Frau Heimerl, wenn sich Menschen an einem bestimmten Tag, also heute, Blumen und Pralinen schenken, ist das dann eigentlich schon ein Ritual?
Ja, definitiv. Der Valentinstag ist in unseren Breiten mittlerweile zu einem Ritual geworden, das kann man gut so sagen.
Was macht ihn zum Ritual?
Dass er jährlich gefeiert wird, dass er auch mit Artefakten, wenn Sie so wollen, das klingt jetzt sehr technisch, aber dass auch immer wiederkehrende Geschenke, Sie haben es ja schon anmoderiert, Blumen, Pralinen, eine Rolle spielen, dass es nicht einfach irgendwas sein kann und vor allem auch, dass er ein ganz bestimmtes Bedürfnis, das offensichtlich da ist, über die Jahre abdeckt. Nämlich ganz konkret das Bedürfnis der Romantik, einen bestimmten Tag und eben auch bestimmte Artefakte, also sprich Geschenke, Blumen, Pralinen zu geben.
Nun sagen viele, gehen mir weg mit dem Valentinstag, das ist alles nur eine Erfindung der Blumenhändler, der Schokoladenhändler und überhaupt ganz viel Kommerz. Können denn Blumenhändler und Schokoladenfabrikanten überhaupt so ein Ritual durchsetzen? Gehört da nicht mehr dazu?
Also ich denke, dass der Handel auf Bedürfnisse aufspringt, die da sind. Wenn ich kann Bedürfnisse bedienen, ich kann sie vielleicht bis zu einem gewissen Grad verstärken, aber es muss schon ein Grundbedürfnis da sein, mit dem ich dann durchaus kommerziell auch Geschäfte machen kann. Und das ist hier sicher das Bedürfnis eben der romantischen Liebe fernab von Ehe, Verpartnerung, sonstigen rechtlichen Konstrukten Ausdruck zu verleihen und die an einem bestimmten Tag eben besonders in den Mittelpunkt zu stellen.
Nun gehen wir mal zum Ursprung des Festes. Da gibt es eine Legende. Es gibt zwei katholische Heilige namens Valentin. Valentin von Rom, Valentin von Terni. Vielleicht war es auch ein und derselbe. Da sind sich die Gelehrten nicht ganz einig. Es gibt auch Menschen, die sagen, das Ganze ist Fiktion. Wie dem auch sei, wie viel haben denn der historische Valentin oder die Valentine mit der romantischen Liebe überhaupt zu tun?
Also die beiden Valentine haben mit der romantischen Liebe denkbar wenig zu tun. Das waren beides, so es sie gegeben hat, frühchristliche Märtyrer im 3. Jahrhundert. Dem einen wird tatsächlich auch in der christlichen Legende nachgesagt, dass er entgegen des staatlichen Verbotes Liebende nach christlichem Ritus getraut hätte. Da ging es aber nicht um die romantische Liebe, die ihn dann den Kopf gekostet hat, buchstäblich, sondern darum, dass er eben nach dem Ritual einer verbotenen Religion getraut hat, diese Menschen. Die romantische Liebe als solche ist nicht unbedingt Teil eines frühchristlichen Religions- oder Bildungsprogramms.
Die kam erst sehr viel später, oder?
Genau, also erste Überlieferungen, zumindest was das Blumenschenken an eine begehrte, verehrte Frau betrifft, habe ich im 14. Jahrhundert in Frankreich und in England am Tag eben des Heiligen Valentins. Und sozusagen so richtig populär geworden ist das Ganze dann tatsächlich erst im 19. beziehungsweise in unseren Breiten eigentlich erst im 20. Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg. Also im deutschsprachigen Raum ist das definitiv in diesem Ausmaß mit den Alliierten gekommen, die das schon gekannt haben aus England, aus den USA und mitgebracht haben. Und die Blumenhändler sind natürlich gerne aufgesprungen, klar.
Apropos Blumen, es gibt ja Theorien, das Ganze ginge zurück auf ein Blumenopfer für die Göttin Juno, das ist im ökumenischen Heiligenlexikon zu finden, dem Artikel über Valentin von Rom. Aus dem, was Sie jetzt gesagt haben, schließe ich, Sie halten nicht ganz so viel von dieser Theorie.
Ich denke, es ist unzweifelhaft, jetzt aus antiken Texten, das ist dieses Blumenopfer für die Göttin Juno im Februar oder um diese Jahreszeit gegeben hat, dass das dann sozusagen kontinuierlich vom Christentum christianisiert und gepflegt wurde. Wir dann aber erst wirklich ab dem 14. Jahrhundert Überlieferungen haben zum Blumenschenken anlässlich des Valentins. Das scheint mir doch eine sehr große Zeitspanne zu sein.
Knapp ein Jahrtausend, oder? Ja.
Genau.
Okay. Der Valentinstag heute wird ja in vielen Ländern gefeiert, die überhaupt nichts mit dem Christentum zu tun haben. Unter anderem Japan und Pakistan. Im Iran hat man ihn verbieten müssen, weil er zu christlich wirkte. Was sagt uns denn diese rasante Verbreitung des Valentinstages?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz spannendes Phänomen, weil hier der mutmaßlich christliche Hintergrund völlig fehlt natürlich in diesen Ländern oder auch anderen, wo er gefeiert wird im fernen Osten. Was uns das sagt, ist, denke ich, dass das Thema eben einen Tag zumindest der romantischen Liebe zu widmen, auch abseits jeglicher Religion auf offene Ohren stößt und eben auch in diesen Ländern ein Bedürfnis befriedigt, das jetzt nicht mit der Religion zusammenhängt, das aber sich auch in einem Ritual in diesen Bereichen niederschlägt. Und hängt sicher auch ein bisschen damit zusammen, dass es sozusagen etwas Exotisches ist in diesen Ländern, ein Import aus dem Westen, wenn man so will, ursprünglich zumindest, dass man dann ja auch eigenständig weiter und ausgestalten kann. Aber ich denke, im Kern geht es wirklich um dieses Bedürfnis, einmal zumindest die romantische Liebe abseits aller rechtlichen Verpflichtungen in den Mittelpunkt zu stellen.
Das habe ich mich ja auch ein bisschen gefragt, die romantische Liebe. Man könnte ja sagen, an Hochzeitstagen, das ist in unseren Breiten mindestens immer so das, wo Blumen geschenkt werden, wo man sich der eigenen Liebe erinnert. Aber da gibt es einen Unterschied. Der Valentinstag ist auch anschlussfähig, wenn man noch nicht verheiratet ist, richtig?
Genau, das ist der springende Punkt. Der Valentinstag stellt wirklich die sozusagen reine romantische Liebe, wenn es so etwas denn gibt, in den Mittelpunkt. Für alle, die noch nicht verheiratet, noch nicht verpartnert sind, er fragt im Grunde auch nicht nach der Art der Beziehung im Sinn von hetero, gleichgeschlechtlich, queer, alle Spielarten sozusagen sind eingeschlossen, wenn ich vom Tag der romantischen Liebe oder von den Liebenden, die ihn feiern, spreche. Und ich glaube, das macht ihn auch sehr interessant.
Inzwischen haben sogar die Kirchen den Valentinstag quasi wiederentdeckt. Sie bieten eigene Gottesdienste an. Wie groß sind denn die Chancen, den Valentinstag christlich wieder einfangen zu können?
Ich glaube, es ist ein interessantes Angebot für jene, die sich noch diesen christlichen Kirchen verbunden fühlen, in der einen oder anderen Weise diese Gottesdienste für Liebende und sicher auch ein schönes Signal. Wir sind nicht immer so streng mit unserer Moral und bei uns sind eben alle Liebenden willkommen, zumindest an diesem Tag. Von daher, glaube ich, ist das wichtig. Ich denke aber, für die meisten Menschen wird der Valentinstag wirklich ein säkularer Feiertag bleiben.
Wenn wir jetzt einen Strich drunter machen, kann man sagen, der Valentinstag ist ein schönes Beispiel dafür, wie stark unabhängig Rituale sich von Religionen machen können.
Definitiv.
Ja, vielen herzlichen Dank und vielen Dank für die Blumen. Heute ist Valentinstag. Darüber habe ich mich mit der Religionswissenschaftlerin Theresia Heimal aus Graz unterhalten. Frau Professor Heimal, vielen herzlichen Dank.
Gerne. Schönen Valentinstag.
Danke gleichfalls. Deutschlandfunk, Tag für Tag, Informationen aus Religion und Gesellschaft. Wenn eine jüdische Bibelrolle unbrauchbar wird, dann wirft man sie nicht in den Müll, dann kommt sie ins Depot. Genauso ist es mit anderen Dokumenten, die den Gottesnamen enthalten. Das können andere Schriften aus der Bibel sein, das können aber auch Notizen oder Computerausdrucke sein. Alles das, wo eben Gottes Name draufsteht. Wenn man dann genug Dokumente gesammelt hat, dann werden sie auf einem Friedhof begraben. Jens Rosbach berichtet.
Ein Text beinhaltet häufig den Namen Gottes oder eine Verbindung mit etwas Göttlichem. Im Judentum, Buchstaben und Wörter haben eine besondere spirituelle Energie. Und deswegen, ein Text, in dem der Name Gottes erwähnt ist, darf nicht weggeschmissen werden.
Rabbiner Yehuda Teichtal öffnet einen schweren grünen Samtvorhang mit goldener Bordüre, Davidstern und Königskrone. Dahinter ein abschließbares Holzschränkchen mit ausrangierten Gebetbüchern und religiösen Broschüren. Das Schränkchen ist eine Genisa.
Eine Genisa ist ein Ort, wo alle heiligen Texte gesammelt werden. Auch Texte, die nicht heilig sind, aber trotzdem Gottes Namen haben. Zum Beispiel ein Brief oder ein Zeitungsartikel, ein Vertrag, wenn Gottes Namen erwähnt ist, darf nicht weggeschmissen werden. Es wird in die Genisa gelegt und von Zeit zu Zeit wird es ausgeräumt und begraben.
Teichtal stammt aus New York und ist Seelsorger der orthodoxen Bewegung Chabad Lubavitch in Berlin. Alle ein, zwei Jahre geht er auf einen jüdischen Friedhof, um die schriftlichen Überreste zu beerdigen. Darunter kann eine zerfletterte Tora-Rolle sein oder eine kaputte Mesuzah, eine Gebetskapsel von einer jüdischen Wohnungstür. Denn die fingergroßen Kapseln enthalten kleine Pergamentrollen mit Bibelversen. Der Geistliche erklärt, dass er beim Vergraben der Überreste unter anderem ein Kaddisch spricht, ein jüdisches Totengebet.
Von der Zeremonie ist in einer normalen Beerdigung Psalmen gelesen, Gebete gelesen, Kaddisch gesagt. Und diese gleiche Art von Respekt wird bei dem Begräbnis von Büchern und Heiligen Schriften durchgeführt.
In nicht-orthodoxen Kreisen geht es etwas lockerer zu. So haben viele liberale jüdische Gemeinden lediglich eine Pappkiste in irgendeinem Regal stehen, in der überflüssige Schriften landen, einen religiösen Papierkorb. Und privat, also zu Hause, entsorgt jeder Jude sowieso nach eigenem Gusto, gerade im Computerzeitalter.
Im Rahmen eines Studiums, im Rahmen des Lernens, ist es ja heute üblich, dass man aus alten Büchern etwas kopiert oder wegen mir eins kennt und dann ausdruckt. Und der Gedanke, dass diese Papiere dann von mir in einem Papierkorb landen oder mir auf den Boden fallen und ich trample darauf herum, das ist mir unerträglich und deswegen kommt das einfach in den Reißwolf.
Der jüdische Publizist Günther Bernd Ginzel, Mitglied der liberalen Gemeinde Köln, hat seine eigene Methode gefunden, respektvoll mit dem Namen Gottes umzugehen.
Ich habe da so einen Zahaka, wo also im Endeffekt kein Buchstaben mehr erkennbar ist. In unserer heutigen Zeit ist es vor allen Dingen eine individuelle Entscheidung.
Der Übergang von individueller Entscheidung zur Nachlässigkeit ist jedoch fließend, sodass es schon mal zu einem Genieser-GAU kommen kann. Der Berliner Rabbineranwärter Levi Israel Uferfilge hat zum Beispiel mitbekommen, wie in einer jüdischen Gemeinde die heiligen Texte doch noch in der Mülltonne landeten.
Ich habe da erleben müssen, dass eine dritte Person unachtsamerweise, vielleicht eine nichtjüdische Putzkraft, das dann entsorgt, weil es für die dritte Person eben einfach nur eine Schachtel voller Blätter ist.
Es gibt Geschichten, wo Gottes Name entweiht war und es hatte bestimmte Folgen gehabt, wo Menschen plötzlich krank geworden sind, wo Menschen plötzlich finanzielle Schaden genommen haben, weil man nicht respektiert hat die Heiligkeit von dem jüdischen Becher.
Der strenggläubige, chassidische, also mystisch veranlagte Rabbiner Teichtal glaubt nicht nur an eine Strafe Gottes beim achtlosen Umgang mit heiligen Texten, sondern auch an eine Art Auferstehung der beerdigten Schriften.
Genauso wie wir glauben daran, dass die Tage wird kommen, dass alle Menschen werden wieder aufstehen. Die Tage wird kommen, dass die Bücher werden wieder benutzt. Leben endet nicht. Es beginnt ein neuer Zyklus und ein Zyklus bringt den nächsten.
Eine unmittelbare göttliche Strafe bei der Entehrung von Gottes Namen sowie eine Auferstehung religiöser Texte, die meisten jüdischen Kreise sind nicht davon überzeugt.
Das sind ja Rollen, es sind Papiere. Mit Auferstehung hat das überhaupt nichts zu tun. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass plötzlich die Rollen wieder heil sind und aus dem Staub oder aus dem Matsch wieder entstehen. Das ist ein geradezu, das ist abenteuerlich.
Betont der liberale Kölner Jude Günther Bernd Ginzel.
Die Auferstehung bezieht sich ausschließlich auf die Menschen und vor allen Dingen auf die unsterbliche Seele.
Ob liberal oder orthodox, viele Juden versuchen von vornherein, keine Texte zu produzieren, die später aufwendig entsorgt werden müssten. Sie schreiben erst gar nicht das Wort Gott und benutzen lieber ein Synonym wie Heiliger oder Allmächtiger. Alternativ kann man die vier hebräischen Konsonanten, die das Wort Gott darstellen, auch als Jahwe bezeichnet, auf einen einzigen Buchstaben reduzieren. Oder beim Wort Gott einen bestimmten Buchstaben weglassen.
Im Deutschen ist es beim Wort Gott so, dass wir hier das O herausnehmen und abkürzen, entweder durch einen Bindestrich oder ein Apostroph, das dann ohne Vokal geschrieben wird, um ja nicht irgendwie den Gottesnamen oder ein Synonym dafür missbräuchlich zu benutzen.
Wissenschaftler hingegen freuen sich über möglichst viel heiligen Müll, ob Archäologen, Historiker oder Judaisten. Denn immer wieder werden religiöse Depots vergessen, verschüttet und Jahrhunderte später wieder ausgegraben. So wie die berühmte Genisa von Kairo, die 1897 in der Ben Ezra-Synagoge entdeckt wurde. Ein einzigartiger Fundus mit über 1000 Jahre alten Dokumenten aus der ganzen Welt, von Malaysia bis zum Iran. Darunter arabische Lyrik, jüdische Beschwörungsformeln, Eheverträge und sogar Einkaufszettel, weiß Rabbineranwärter und Judaist Levi Israel Uferfilge.
Man muss mal überlegen, wie gigantisch dieser Fundus ist. Die Kairoer Genizah enthält etwa 300 bis 400.000 Fragmente. Das ist ein unwahrscheinlicher Schatz.
Auch in Deutschland wurden zahlreiche alte Genizot, wie die Mehrzahl lautet, entdeckt, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Nationalsozialisten hatten zwar viele Synagogen angezündet, verwüstet und die Gemeindemitglieder vertrieben oder umgebracht. Doch in einigen Kellern oder Zwischenwänden der Gotteshäuser stieß man noch Jahrzehnte später auf die sakralen Arsenale, etwa in ehemaligen ländlichen Synagogen in Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen.
Und dann findet man plötzlich bei Renovierungsarbeiten in der Wand ganz viele Pergamente oder ausgediente Torarollen oder Gebetbücher oder was auch immer. Also das sind Zufallsfunde.
Eine der bedeutendsten vollständig erhaltenen Genizot kann derzeit in Columba, dem Kunstmuseum des Erzbistums Köln, besichtigt werden, im Rahmen der Ausstellung In die Weite, Aspekte jüdischen Lebens. Das rituelle Depot ist über 180 Jahre alt und stammt aus dem kleinen Eifelort Niederzissen. Es handelt sich um ein exotisches Sammelsurium, darunter die Windel eines beschnittenen Säuglings, der Brief eines jüdischen Soldaten sowie ein Schofar, ein Widderhorn, das einst zum jüdischen Neujahrsfest ertönte. Aufbewahrt und im 21. Jahrhundert gefunden, zumeist wegen eines einzigen Wortes, Gott.
Die jüdische Genizah, das Depot für ausgediente heilige Texte, Jens Rosbach hat berichtet. Neulich habe ich übrigens in der Facebook-Gruppe Frag den Rabbiner die Frage gesehen, was ist mit Computerdokumenten, die den Gottesnamen enthalten? Darf ich die überhaupt löschen? Antwort eines orthodoxen Rabbiners, ja darf ich. Niemand muss sich auf der Festplatte eine Genizah einrichten, da haben alle religiösen Juden Glück gehabt. Und das war's bei Tag für Tag, den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Und nach den Nachrichten, da begrüßt sie mein Kollege Christoph Heinemann zum politischen Streitgespräch. Da geht es um Putins Säbelrasseln und um die Frage, greift der russische Bär an oder will er nur spielen? Sie können sich daran beteiligen und anrufen unter 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Ich bin Gerald Bayroth. Bis ganz bald.